Die Frankfurter Eintracht hat mit 3:0 das Heimdebüt ihres neuen Trainers Albert Riera gegen Gladbach gewonnen. Nach 7 Spielen ohne Sieg der erste Dreier und das auch noch 0:0. Aber ist das schon das Ende der Krise? Wo steht die Eintracht nach 1,5 Wochen unter Riera? Und wie sind die Aussichten heute bei uns?
Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Mit Malte Asmus. Am Tag der Innovation sprechen wir über die Neuerung von Riera bei Eintracht Frankfurt mit Konrad Ringlepp von der FAZ. Hallo Konrad.
Hallo, grüß dich.
Schön, dass du dabei bist, als Eintracht-Experte uns heute mal den neuen Trainer vielleicht ein bisschen näher bringen kannst. Du hast dich, das habe ich gesehen, in der Vorbereitung ja schon in den letzten Wochen, seit er da ist, beziehungsweise so lange ist er ja noch gar nicht da, aber bevor er verpflichtet wurde, auch schon mit ihm beschäftigt. Jetzt hat er 4 Punkte aus den ersten 2 Spielen geholt, jetzt das 3:0 dann auch beim Heimdebüt. Ist das denn schon eine Trendwende bei der Eintracht oder ist das eher so ein, ja, wie könnte man sagen, kleiner Therapieerfolg? Gut fürs Gefühl, aber diagnostisch noch kein Beweis?
Naja, also ich finde schon, dass man es als Trendwende sehen kann, weil zumindest das, was die letzten Wochen unter Topmüller nicht mehr funktioniert hat, nämlich die Defensive, sich wieder ein bisschen eingegroovt hat. Also ein Tor in Berlin, ein Gegentor, ein spätes, unnötiges und jetzt seit sehr langer Zeit mal wieder 0:0 gespielt. Das ist auf jeden Fall das, was der Hauptmakel unter Topmüller am Ende war und dass das behoben ist, ist, denke ich, schon mal eine Wende zum Guten, ja.
13. Dezember, 1:0 gegen Augsburg. Das war das letzte. Stimmt. 2:0 und für Kauer Santos im Tor, da ist es, glaube ich, schon 10 Monate her. Gut, der hat ja auch nicht jedes Spiel bestritten, aber er selbst dann eben seit 10 Monaten nicht mehr mit der weißen Weste gewesen. Ja, aber auf jeden Fall ist die Abwärtsspirale dann auch mal durchbrochen. Die Eintracht kann noch gewinnen, aber für Euphorie wahrscheinlich noch zu früh.
Ja, also ich weiß gar nicht. Ich hatte jetzt schon das Gefühl, dass es für viele im Umfeld so ein bisschen ein Brustlöser war. Gerade auch einfach mal wieder ein deutlicher Sieg. Ich weiß gar nicht, du hast ja gerade das Augsburg-Spiel genannt. Das war eins, also ich erinnere mich auch noch an das Mainz-Spiel im Herbst. Das waren zwar Heimsiege, aber es waren schreckliche Spiele, ehrlicherweise. Also, oder nicht zu übertreiben, ne? Aber es hat jetzt nicht besonders viel Spaß gemacht zuzuschauen, weil es einfach zwei recht, ja, nicht besonders inspirierte Mannschaften waren, die sich da gegenüberstanden. Und das war jetzt einfach mal wieder ein Spiel, in dem die Eintracht klar gewonnen hat. Also das ist schon, glaube ich, was Erlösendes gewesen für viele.
Obwohl es ja nur Gladbach war. Ist die Gladbacher Offensive momentan ein Gradmesser?
Ja, das weiß ich nicht. Also ich fand auch, wenn man sich die Statistiken jetzt anguckt, und Polanski hat ja nach dem Spiel auch gesagt, ne, zwischen den Strafräumen war Gladbach die bessere Mannschaft. Das kann man schon so sehen, aber in dem Moment, wo dann seine Mannschaft vor das Eintracht-Tor kam, dachte ich mir jedes Mal, oh weia, wie sollen die noch viele Punkte holen, um dann in der Klasse zu bleiben? Also es ist schon, da scheint ja auch einiges im Argen zu liegen. Ja. Ich weiß es nicht. Also die Eintracht hatte sicherlich zu entscheidenden Zeitpunkten in dem Spiel Glück, was sie aber in den vergangenen Wochen auch nicht hatte. Also letztendlich hat sie die Spiele ja auch über individuelle Aktionen gewonnen, was ihr ja in den Wochen davor auch nicht gelungen ist. Also auch da sehe ich eigentlich einen Fortschritt, aber klar, die Gladbach-Offensive ist jetzt nicht das, was nächstes Wochenende in München wartet dann. Also.
Definitiv, die Bewährungsprobe nächste Woche wird natürlich eine andere, aber jetzt ist es 3:0 ausgegangen, also sehr deutlich. Würden wir anders sprechen, wenn es nur ein 2:1 gewesen wäre?
Ja, vermutlich auf eine Art schon, weil jetzt gibt es natürlich auch einige Lichtblicke, unter anderem ja Brown, der sehr stark gespielt hat auf der 6, Knauf, der dann später noch ein Tor macht, Amai Mooney, der mit einer super Einzelaktion das 2:0 gemacht hat. Darüber redet man natürlich mehr, als wenn es jetzt ein Zittersieg gewesen wäre. Aber ich glaube, insgesamt war es einfach super wichtig, mal wieder für die Eintracht ein Spiel zu gewinnen, sich mal wieder zu zeigen, sich auch mal wieder anzumelden gegenüber Freiburg, vielleicht auch nochmal Richtung, naja, wer weiß, was Richtung 5, 6 noch geht, aber jedenfalls einfach mal wieder sich in der Bundesliga zurückzumelden. Das war ja die letzten Wochen wie so ein Dauerschlaf irgendwie, in dem die Eintracht war.
Ja. Obwohl Dauerschlaf passt ja zu dem, was Riera gerne haben möchte. Er möchte ja, dass seine Mannschaft mit geschlossenen Augen Spiele absolviert, aber natürlich dann auch Spiele gewinnt, weil Automatismen greifen. Automatismen sind noch nicht da, aber das mit den geschlossenen Augen verteidigen, das gab es ja auch zuletzt unter Topmüller.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist tatsächlich was mich unter Topmüller am Ende verwirrt hat, weil eigentlich kann das ja jede Fußballmannschaft, also sich in einen Ball werfen, einen Ball blocken, das ist ja was, das findet eigentlich im Kopf statt. Und daran ist ja Topmüllers Abwehr dann und Topmüllers Mannschaft gescheitert letztendlich. Das hat jetzt wesentlich besser ausgesehen, wesentlich griffiger, hat sogar Polanski ja dann auch nach dem Spiel gesagt. Also ich glaube, wenn das wieder da ist, ist die Eintracht schon ein Anwärter dafür, auf jeden Fall noch ein paar Siege zu holen und nach Europa zu kommen, dies Jahr wieder, ja.
im Kopf. Wie ist Riera aus deiner Sicht in die Köpfe der Eintracht-Spieler gekommen? Wie hat er diese Stressresistenz auch aufgebaut, die ja auch in den letzten Wochen bei Eintracht, der Eintracht nicht da war? Jetzt zum Beispiel auch gegen Gladbach. Nach 17 Minuten muss Kalu Mueno raus, weil er verletzt ist. Das wäre ja was gewesen, was zumindest die Eintracht in den Wochen zuvor aus dem Konzept gebracht hätte. Gegen Gladbach offensichtlich nicht so doll. Wie hat er das geschafft aus deiner Sicht?
Also ich glaube, er ist ja ein sehr selbstbewusster Typ. Also ich weiß nicht, ob du die Pressekonferenz mit ihm verfolgt hast. Mhm. Er setzt sich dahin, ist in einem Land, das er nicht kennt, in einer Liga, die er nicht kennt, spielt gegen Trainer, die er nicht kennt. Ne? Also und trotzdem hat er so eine Überzeugung, sodass eigentlich jeder ihm erstmal Glauben schenkt. Mal sehen, wie langfristig das jetzt ist. Aber also jetzt vielleicht mal so hinter den Kulissen. Ich hatte am Freitag eine ganz andere Geschichte vorbereitet, um auf das Spiel sozusagen zu blicken gegen Gladbach. Und dann kommt er rein und sagt halt ein paar Zitate, bei denen man sich denkt, wow, da könnte ich jetzt drei Geschichten draus machen. Also er ist einfach sehr, sehr präsent. Er ist einfach im Raum und zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Und das ist gerade das, was dieser Mannschaft, glaube ich, gefehlt hat. Mhm. Sie war mit der Aufmerksamkeit total überfordert, hatte ja eigentlich überhaupt kein Gerüst. In der Champions League ist er auseinandergefallen, teilweise auch in der Bundesliga. Und Riera ist einfach jemand, der ihr diese Aufmerksamkeit jetzt nimmt, der sich in den Wind stellt. Und genau das hat ihr, glaube ich, gefehlt. Das ist, glaube ich, erstmal viel wichtiger als alles Taktische, was bisher passiert ist.
Diese markigen Sprüche, wenn du sie ansprichst, wenn man das mal vergleicht, das hat ja bei der Eintracht auch eine gewisse Historie. Jetzt bist du ein bisschen jünger als ich, aber du erinnerst dich sicherlich trotzdem irgendwie noch an die Zeit von Klaus Toppmöller, also den Vater von Dino, der ja auch mit sehr markigen Sprüchen und auch mit ja Aktionen in der Kabine für Aufsehen gesorgt hat. Da hat man Steinadler damit reingenommen als Personifizierung von Attila, dem Wappentier der Eintracht, und damit im Grunde ja versucht, seine Mannschaft aufzuheizen. Ja. Scheint ja so ein bisschen in die Richtung zu gehen, was Riera da macht. Hätte Dino Toppmöller auch ein bisschen mehr von seinem Vater gut gestanden, um diese Krise vielleicht gar nicht erst aufkommen zu lassen oder zumindest schneller zu beenden?
Es stimmt, also kann ich mir auch gut vorstellen. Ich habe tatsächlich auch letztens an diese Tradition gedacht, nicht nur Toppmöller Senior, sondern dann auch Daum hat ja auch so Sprüche gebracht im Abstiegskampf damals. Hat damals dann nicht geklappt, aber Peter Fischer war ja auch so eine Figur bei der Eintracht, die immer wieder mit markigen Sprüchen nach außen agiert hat. Das passt ja irgendwie auch zu dem Verein, zu dieser Stadt, die ja, der es ja nicht gerade an Selbstbewusstsein mangelt. Und Junior fällt mir dann immer schwer, weil ich persönlich fand ihn super angenehm Typ und sehr guten Trainer, auch in der Zusammenarbeit. Ich weiß nicht, kommt es dann immer wie Charakterkritik vor, wenn jetzt, mir fällt schwer, Toppmöller dafür zu kritisieren, dass er sich nicht vorm Spiel hinsetzt und sagt, meine Mannschaft muss auftreten wie eine Löwenherde, aber er hätte sicherlich in den kritischen Phasen jetzt ein bisschen dominanter auftreten können vielleicht oder müssen, um sich aus dem Druck zu befreien. Das ist ihm aber in der Spätphase der letzten Saison, wenn man an den Kampf um die Champions League denkt, ist ihm das gelungen. Da stand die Mannschaft auch schwer unter Druck, hat sehr schlechte Spiele gemacht, als sie mehrfach in die Champions League hätte einziehen können. Und dann hat Toppmöller die Aufmerksamkeit auf sich gezogen und die Eintracht hat spät in Freiburg dann gewonnen und hat es doch noch geschafft. Also das war eigentlich, hat er es zu dem Zeitpunkt gezeigt. Deswegen hat es mich gewundert, dass es jetzt in den letzten Wochen nicht mehr so funktioniert hat.
Ja, die Spieler sagen ja auch, wir haben jetzt klarere Rollen, klarere Prinzipien. Müsste ja eigentlich auch von Toppmöller ihm gesagt worden sein, so musst ihr spielen, da müsst ihr spielen, du hast die und die Position, also führ sie entsprechend aus. Wozu brauchte es da wirklich einen neuen Mann? Ist das einfach nur der Reiz des Neuen auch, beziehungsweise auch die Art des Neuen, der dann eben etwas mehr vorprescht, etwas lauter ist und dann einfach in so einer verfahrenen Situation besser in die Köpfe kommt? Der Riera-Effekt, der Trainereffekt?
Genau, also ich glaube, das ist ein Teil der Wahrheit. Also was du ansprichst mit verfahrenen Situationen. Also Krösche hat ja nach der Entlassung gesagt, die Mannschaft und der Trainer seien verkeilt gewesen. So habe ich das auch wahrgenommen, dass irgendwie die Ideen von Toppmöller nicht mehr ganz in der Mannschaft ankommen, die Mannschaft gleichzeitig probiert. Also er hatte auch viele Fürsprecher. Ja. Er hatte auch viele Spieler gefördert und viel besser gemacht. Ne? Also ist ja keine Frage. Aber irgendwann hat die Kommunikation nicht mehr gepasst. Also ist es, glaube ich, schon dieser Effekt, wie du sagst, auch mit den klaren Ansagen jetzt. Und diese Ansagen sind, glaube ich, nötig. Man fragt sich ja schon, wieso sollen die jetzt nötig sein bei einer Mannschaft, die jetzt nicht stark verändert ist zur vergangenen Saison. Ja. Aber wenn man sich dann genau anschaut, ist Ekitike weg. Mamouche ist im Winter schon gegangen. Das heißt, es fehlen eigentlich so diese zwei Rettungsanker vorne, auf die du dich verlassen kannst, denen du immer den Ball spielen kannst, die Druck nehmen auf dem Platz. Und es fehlen mit Tuta und Trapp, die abgegeben wurden im Sommer, auch zwei sehr erfahrene Führungsspieler, die mit der Eintracht einen Europapokal gewonnen haben, über die kaum geredet wird, aber die, glaube ich, für das Mannschaftsgerüst sehr, sehr wichtig waren. Und deswegen ist es vielleicht jetzt mehr vonnöten, so Vorgaben zu geben, als es vor einem halben Jahr war.
Jetzt umwehte Dino Teubmüller ja auch immer so ein bisschen der Vorwurf, ein bisschen zu kompliziert zu sein in seinen Ideen, die er auf dem Platz dann umsetzen lassen wollte. Jetzt scheint aber Riera auch nicht gerade weniger viel zu erzählen, denn Mannschaftssitzungen sollen ja auch bei der Eintracht immer noch so um die 1,5 Stunden manchmal dauern. Schafft er es trotz der Sprachbarriere mehr, das zu erklären, was er gerne möchte?
Ich denke, also ich bin nicht dabei, aber ich denke schon. Es ist natürlich so, dass viele, also die Ansprache bei der Eintracht in der Eintracht-Kabine ist anscheinend eh Englisch, weil ja auch viele französischsprachige Spieler dabei sind und so weiter. Dieses, die taktischen Vorgaben, die taktischen neuen Ideen, das war ja bisher auch überschaubar. Der Fokus war ja schon stark auf der Defensive bisher. Das Ballbesitzspiel hat sich ja jetzt nicht sonderlich verändert. Der Vorwurf an Topmöller, ich glaube tatsächlich, dass der eher daraus kam, dass vielen auch das gefehlt hat, was du eben benannt hast, dieses so bisschen Rausposaune, dieses Offensive nach außen aufgetreten, ne? Und dann wurde er zu einem Nerd irgendwie gemacht, der bestimmt auch ist, weil er ein sehr starkes taktisches Wissen hat, aber die Eintracht hat ja auch keinen überkomplexen Fußball unter ihm gespielt. Die hat ja in dem sehr erfolgreichen letzten Jahr einen super Umschalt-Konterfußball gespielt, ist auch immer besser im Ballbesitz geworden, hat auch schöne Ballbesitztore gemacht, aber das war ja eigentlich über Ekitike und Marmoush Überfallfußball. Und jetzt das Konzept von Riera klingt also auf den ersten Blick ja ein bisschen komplexer mit Ballbesitz, mit starkem Positionsspiel. Auch die Elemente, die er jetzt am Samstag eingebaut hat, mit Brown, der von der Linksverteidigung in die Mitte schon zieht, mit Dahoud, der eigentlich als Sechser falsche Neun spielt. Also das sind ja, es scheint anzukommen, es scheint auch zu verfangen. Ob jetzt jede Sitzung deswegen 1,5 Stunden dauern muss, weiß ich noch nicht.
Auf jeden Fall hat sich es auf die, wie hatte Markus Krösche es ausgedrückt, Verteidigungsmentalität ausgewirkt und zumindest gegen Gladbach jetzt im ganzen Verband da hinten ein bisschen mehr Struktur und ein bisschen mehr Sicherheit gegeben. Aber 4-2-3 gegen Ball oder 4-5-4-1, das gab es ja auch unter Topmöller schon. Es wird nur eben einfach offensichtlich strukturierter umgesetzt.
Das stimmt, bei Topmüller war aber schon dann auch ein Problem, dass diese Dreierkette irgendwann auch ein bisschen verfahren wirkte. Doan wirkte auf dieser Wingback-Position, also als rechter Schienenspieler, manchmal ein bisschen verloren, weil er seine Stärken ja im Dribbling hat. Jetzt hat er da zeitweise auch am Wochenende gespielt, aber da gab es schon ein paar strukturelle Probleme, weil eben in dieser Fünferkette die meisten Spieler, wie es ja bei einer Fünferkette oft so ist, defensiv ausgerichtet waren. Also ich kann mich an da Spiele erinnern, zum Beispiel in Bremen, wo die Eintracht als Favorit auftritt, aber mehr Defensive als, also deutlich mehr Defensive als offensive Spieler auf dem Platz hat. Und das ist dann natürlich ein Problem, wo die Leute dann wieder nach einer Viererkette rufen, die offensiver, kreativer ist und so weiter. Aber ehrlicherweise hat die Defensive in beiden Systemen Probleme gehabt. Topmöller hat beide Systeme probiert und in beiden waren es immer wieder individuelle Fehler, die den Unterschied gemacht haben und immer wieder wirklich grobe Aussetzer von allen einzelnen. Ich könnte dir zu jedem Spieler einen einzelnen Bock nennen. Gerade natürlich zum Torwart, aber auch ja, man braucht jetzt die Namen nicht durchgehen, ne? Aber es ist wirklich, war schon verrückt. Also ich weiß nicht, ob es eine Systemfrage ist, sondern vielmehr eben eine Mentalitätsfrage, auch wenn es ein abgetroschener Begriff ist, aber man hat jetzt die letzten beiden Spiele gesehen.
Er streichelt die Spieler ja auch, der neue Mann, Riera. Zumindest Kauer Santosch. Du hast den Torwart eben schon benannt, der ja immer so ein bisschen zwischen Bank und Feld hin und her sprang. Auch ja, Lob kriegte, aber dann doch wieder Kritik. Jetzt gab es vom neuen Trainer gleich erstmal ein Sonderlob nach dem Spiel gegen Gladbach. Gut, da hat Santosch ja auch schöne Paraden gezeigt und eben keinen Bock mal drin gehabt. Jetzt hat Riera gesagt, er ist mein Mann. Also hat sich festgelegt auf Kauer Santosch. Etwas, was Topmüller zwar auch mal gemacht hat, aber dann doch relativ schnell auch dann wieder rückgängig gemacht hat. Glaubst du, jetzt zieht Riera das durch?
Ja, bin ich mir ziemlich sicher. Weil ich finde auch, also dieser ganze Santosch-Komplex, finde ich, zeigt vieles auf, was bei der Eintracht momentan ein Thema ist. Also erstmal hilft es ja, sich zurückzubesinnen an seine ersten Spiele, als er ins Tor kam. Niemand kannte ihn so wirklich, außer die Leute, die die zweite Mannschaft verfolgen. Und er hat ja teilweise gehalten. Also es war, ich weiß nicht, ich war in Bochum letztes Jahr bei dem Spiel auf der Pressetribüne, da kannte ihn auch noch niemand und da hat er in der letzten Minute den Ball gehalten. Also habe ich jetzt nicht so oft gesehen in den letzten Jahren. Gleiches gilt für das Spiel gegen Beşiktaş oder auch gegen das Bayern-Spiel, wo er mehrere Olise-Schüsse aus dem Winkel kratzt. Also es war ein Riesentalent, aber Trapp war noch da. Also er hatte diese Herausfordererposition. Dann verletzt er sich am Knie, macht einen großen Fehler gegen Tottenham in einem sehr wichtigen Spiel. Trapp geht dann im Sommer, weil sie ihm die Chance geben wollen, aber irgendwie auch müssen, weil das können wir auch nochmal drauf zu sprechen kommen, ist natürlich das Geschäftsmodell der Eintracht.
Ja.
In risikoreichen Situationen, in einem Umbruchsommer auf einen sehr, sehr jungen Torwart zu setzen, der gerade aus einer schweren Knieverletzung kommt. Genau, das hat für Druck gesorgt, das hat dann für die Fehler gesorgt, dann bringst du Zetterer wieder rein, der ja bei Bremen jetzt auch kein, das ist ein guter Bundesliga-Torhüter, aber ist jetzt kein Champions League-Torhüter. Sonst hätte Bremen ihn ja jetzt auch nicht gehen lassen und Backhaus ins Tor gestellt. Genau, und jetzt kommt Sancho wieder. Also, das ist erstmal symbolisch für das Hin und Her in der Eintracht dieses Jahr, aber auch symbolisch für diesen Verkaufsclub Eintracht, der eben unter Druck steht, Talente zu entwickeln und dann teuer zu verkaufen. Und Santos ist, hat Riera ja auch gesagt, von den Anlagen her einer, der das sein könnte, aber in den letzten Wochen war es teilweise ja auch. Also, er macht schon sehr, sehr viele Fehler und es wird ihm, glaube ich, gut tun, dieses Spiel, und es wird auch Riera und der ganzen Mannschaft gut tun, dass mal kurz Ruhe ist auf der Position, weil die Unruhe, jede Woche gab es Texte, Fragen, Zoff zwischen Theat, Christensen und ihm auf dem Platz. Also das hat sehr viel Unruhe in den ganzen Club gebracht.
Wie hast du das denn gesehen? Ist er eher der Unsicherheitsfaktor, der die Abwehr unsicher gemacht hat, oder die Abwehr, die ihn unsicher gemacht hat? Oder kann man das in dem Fall gar nicht sagen, sondern da stimmt es einfach in allen Bereichen nicht so wirklich?
Ja, also in den letzten Wochen. Meine erste Auffassung war eher, dass die Verteidigung ihn verunsichert, weil eben da auch so Ankerspieler gefehlt haben, weil jeder von den vermeintlich souveränen Abwehrspielern auch mit sich beschäftigt war. Aber in den letzten Wochen hatte ich schon das Gefühl, dass er die Mannschaft auch verunsichert mit seinem Strafraumverhalten, gerade bei Standardsituationen. Dieses Rausgestürme mit dem Ball war auch unsicherer als in seinen Anfangswochen und er hatte auch wenige Paraden dabei, die ich eben beschrieben habe aus seiner Anfangszeit, die eine Mannschaft dann auch mal, die einer Mannschaft Sicherheit geben, sondern man erinnert sich öfter an Szenen, wo er den Ball, in denen er den Ball ins Austrischt oder so, als jetzt an Glanzparaden. Deswegen war es in den letzten Wochen eher er. Aber jetzt nochmal zurückzuwechseln, ja, ist, glaube ich, dann einer Papier.
Zumal Riera jetzt ja auch gesagt hat, er ist mutig, er ist 2 Meter groß, er kommt raus, er ist schnell, er hat alles und er ist mein Torhüter. Das hat er
So ist es.
jetzt
Ich habe.
gesagt. Aber ist natürlich auch was, wo er sich dann auch, weil du auch gesagt hast, er polarisiert und bindet natürlich auch die Öffentlichkeit und den Blick der Öffentlichkeit auf sich, wo er sich da auch wieder sehr in den Vordergrund stellt und die Mannschaft dann entsprechend natürlich in Schutz nimmt. Also wir hatten ihn vor 2 Wochen, als er, bevor er verkündet wurde, als Mourinho 2.0 charakterisiert. Also von daher stimmt es eigentlich ganz gut. Das ist ja auch so die Charaktereigenschaft von José Mourinho.
Ja, ist ein interessanter Vergleich. Er hat eben diesen unverstellten Blick, ne? Also er kennt sicherlich die Liga und die Mannschaft sehr gut, sonst hätte er in den Vorstellungsgesprächen nicht überzeugt. Aber er kommt ins Training, sieht Cauer, wie wir ihn vor 1,5 Jahren gesehen haben, nämlich als diesen riesigen Torhüter mit den riesigen Händen, der überall hinkommt. Aber er hat nicht die Fehler im Kopf. Deswegen, das ist vielleicht auch symbolisch, steht das für so ein bisschen Aufbruchsstimmung jetzt gerade, dass er eben neues Selbstvertrauen gibt. Aber klar, Riera, vom Auftreten her ist das schon. Also, das gibt, wird sicherlich nicht wenige Leute bei anderen Vereinen geben, die gerade darauf warten, auf den Downfall sozusagen, weil er lehnt sich schon sehr weit aus dem Fenster. Und aber wie gesagt, ich find's gut und man beschwert sich auch immer darüber, dass die Leute nur sich in Floskeln verheddern und eine Pressekonferenz langweiliger ist als die andere. Und bei ihm freut man sich eigentlich auch als Reporter hinzugehen. Also,
Ist
ja.
natürlich die Gefahr, wer das Maul aufreißt, muss liefern, sonst gibt es eben dann Kloppe. Aber das ist natürlich in dem Business einfach da. Aber wer eben nichts wagt, der gewinnt auch nicht 3 Euro ins
Ja,
Phrasenschwein.
genau. Und es ist immer noch Fußball. Ich meine, jeder, der selbst Fußball spielt, weiß ja, es macht einfach mehr Spaß, wenn da ein bisschen Intensität drin ist, wenn man auch mal auf der anderen Seite einen Trainer hat, der vielleicht vorm Spiel sagt, oh, die schießen wir ab so. Dann, das ist einfach, das so, das macht doch Spaß. Deswegen verfolgen wir doch Fußball für das. Das ist doch irgendwie auch witzig. Also ich finde es eigentlich bisher erfrischend und gut.
Und weil er ja auch experimentiert, also unorthodoxe Sachen auf dem Feld macht. Du hast vorhin schon angesprochen, Dahoud als Sechser, dann plötzlich als falsche Neun.
Ja.
Klar, durch die Notwendigkeit gezwungen, aber trotzdem, auch das musst du dann ja erstmal machen und ausprobieren.
Genau. Also, das war ein interessanter Move, fand ich. Es ist dann aber, also das Abwehrverhalten war auch interessant, finde ich. Das, also die Manndeckung, die jetzt hinten gespielt wird, tut der Mannschaft, glaube ich, gut, hatte ich auch geschrieben, weil das zählt zu diesen klaren Vorgaben, die es jetzt gibt. Und man hat ja gesehen, der IV verfolgt dann den Stürmer bis an die Mittellinie teilweise und der Sechser der Eintracht rückt in die Verteidigung rein. Das ist ja auch was sehr unkonventionell, sieht man jetzt nicht oft, finde ich. Aber fernab dessen gibt es eben auch so ein paar Personalien, die in den letzten Wochen, Monaten auf der Strecke geblieben sind. Zum Beispiel Bahoya, der ja vor wenigen Monaten noch für 70 Millionen gehandelt wurde, eigentlich nur noch auf der Bank saß. Amenda, den die Eintracht mal für 10 Millionen gekauft hat, der kaum gespielt hat. Und die beiden haben jetzt ein sehr gutes Spiel gemacht am Samstag. Ich denke, das ist auch was, was man ihm schon positiv zuschreiben kann. Genau, aber ich glaube, man muss auch, also ich kenne ihn ja auch erst seit 2 Wochen. Ich habe auch 2 Spiele jetzt gesehen, wie der andere auch. Es ist einfach, ist ja immer so, man kommt neu in die Liga, niemand weiß, wie die Mannschaft spielt. Jetzt hat sie einmal mit 70% Ballbesitz, einmal mit 40% Ballbesitz gespielt. Also er profitiert, glaube ich, auch gerade noch von diesem ungewohnten Effekt für die Gegner. Ja.
Und er ist ja eigentlich mit einer Aufgabe gekommen. Klar, erstmal stabilisieren, das ist das, was er gerade macht, aber dann auch den alten Spielstil und vor allen Dingen auch den Spielstil, den er sich vorstellt. Positionsspiel, schnelle Ballrotation, also immer so Richtung Pep Guardiola ist ja das, was zumindest bei Riera immer so mitschwingt und wo er ja auch sagt, das sind meine Vorbilder, Guardiola oder auch Luis Enrique, in die Richtung will er, die spanische Schule. Das dauert natürlich noch ein bisschen. Wie geduldig ist denn jetzt das Frankfurter Umfeld, die ja offensichtlich nicht mehr so geduldig sind wie noch vor ein paar Jahren? Erfolge machen da natürlich auch einiges, auch intern im Verein mit ihm. Wie schnell muss er denn jetzt das liefern, was er da versprochen hat und was man sich von ihm erwartet? Oder sind die erstmal zufrieden, dass er den Laden stabilisiert?
Ja, also lass uns gleich gerne auch nochmal über die Taktik sprechen. Das finde ich auch ein sehr interessantes Thema. So, also das Konzept Eintracht-Taktik im Großen, aber was jetzt die Erwartungshaltung angeht, also im Sommer 2027, im Mai, findet das Finale der Europa League in Frankfurt statt, im Ballstadion. Es ist jetzt schwer daran zu denken, dass es in 1,5 Jahren, die Eintracht hat bis am Samstag 9 Spiele nicht gewonnen. Aber das wäre natürlich für die nächste Saison schon eine Erzählung, ein Narrativ, von dem der Club sehr profitieren würde. Das wird die Eintracht durch die Saison tragen. Immer diese Hoffnung, vielleicht dann irgendwann im Mai zu Hause, um Europapokal zu spielen. Also das ist, denke ich, schon die Erwartungshaltung. Es ist ja auch das Ziel der Eintracht, in den Europapokal reinzukommen. Auf Platz 7 steht sie ja gerade. Das würde aktuell für nichts reichen. Wenn jetzt jemand von oben den Pokal gewinnt, dann wird es für die Conference League reichen. Und wenn die Bundesliga Zweiter wird in der Jahreswertung der UEFA, dann würde es sogar für die Europa League reichen. Also dieser 7. Platz ist, glaube ich, schon die Erwartungshaltung. Aber das ist, glaube ich, auch machbar. Die Heimspiele sind relativ, nicht einfach, aber das sind schon Gegner, die man schlagen kann und muss. Und auswärts ist auch Wolfsburg, Mainz, Augsburg nicht unmöglich. In Dortmund wird schwer, weil die sind dann vielleicht auch schon, da ist der Käse vielleicht auch gegessen, das ist ein Spieltag vor Ende. Also genau, jetzt mal die kurzfristige Erwartungshaltung ist Europa und im Optimalfall Europa League. Genau, das muss, glaube ich, das muss eigentlich klappen, ja.
Das muss klappen, aber der Weg dahin muss natürlich dann auch bestritten werden und am besten ja sicherlich nicht nur mit Ergebnisfußball, nicht nur mit hinten Laden dicht und vorne mal hoffen, dass irgendwas geht, sondern es wird wahrscheinlich auch nicht immer dann im Spiel nach vorne alles so klappen wie gegen Gladbach, wo ja dann auch ein bisschen, du hast vorhin gesagt, ein bisschen Spielglück auch dabei war.
Ja, das stimmt. Aber wenn du dich jetzt mal an die großen Eintrachtmannschaften der letzten Jahre erinnerst, die 2019 im Halbfinale war, der Europa League, die 2018 Pokal gewonnen hat, die 2022 Europapokal gewonnen hat, das waren ja alles keine Ballbesitzmannschaften.
Das stimmt.
Sondern das waren Mannschaften, die haben überfallartigen, extrem schnellen Konterfußball gespielt. Und ich glaube, mehr, ehrlich gesagt, ich komme auch hier aus der Region, ich habe viele Bekannte, die mit der Eintracht sehr verbandelt sind. Ich weiß gar nicht, ob sich hier jemand Ballbesitzfußball wirklich wünscht. Ich glaube, dieser Wunsch aus dem letzten Jahr, der entspringt so ein bisschen daraus, dass eben, naja, wenn du eine gute Bundesligamannschaft bist mit einem recht hohen Etat, den die Eintracht mittlerweile auch hat, dann willst du Ballbesitzfußball spielen, das ist klar. So wie Stuttgart es ja auch macht. Aber man muss eben auch sehen, dass in Stuttgart es seit Jahren gewachsen ist, dass die einen überragenden Sechser haben, den die Eintracht seit Jahren nicht hat. Und dass die Eintracht seit Jahren eben überragende Stürmer hat, die schnell sind und die extrem abschlussstark sind. Und das ist eben ein bisschen ein anderes Konzept. Und das zurückkommt auf Mourinho, den du da eben zitiert hast. Ich habe vor ein paar Wochen ein Video von ihm gesehen, als er in seiner ersten Chelsea-Amtszeit sagt, wir haben so starke Konterspieler, wieso sollten wir, also natürlich spielen wir Transition Game, wieso auch nicht? Also das ist ja, da ist ja nichts Verkehrtes daran, auf Konter zu spielen an sich. Aber es ist natürlich eine Entwicklung, die der Verein machen will, die es jetzt auch in der Verpflichtung von Riera zeigt. Ich weiß aber gar nicht, ob das, ehrlich gesagt, ob das so nötig ist. Also ich glaube, die meisten Leute wären hier zufriedener mit einem 4-3 mit 4 Kontertoren als mit einem 1-0 nach Positionsspiel.
Aber ist das auch das, was Riera will? Weil das ist ja zumindest das, was er immer gepredigt hat. Seine Vorstellung von Fußball ist eben ein bisschen was anderes, aber vor allen Dingen eben auch dieses mit geschlossenen Augen dann den Mitspieler finden und dann mit geschlossenen Augen den Ball führen und mit geschlossenen Augen dann auch ein Spiel vielleicht auch mal zu dominieren. Er spricht ja auch von Wie war das? Haie, die das Blut riechen oder irgendwie so?
Es gibt mehrere schöne Bilder. Haie, die das Blut riechen. Ja. Die Löwenherde, die weiß, dass er der Boss ist auf dem Feld. Ja, ja, das spricht schon für dominanten Ballbesitzfußball. Ja. Der kann natürlich auch schön sein, aber ich frage mich ehrlicherweise, ob die Mannschaft dafür das Material hat. Mhm. Weil sie hat vorne einen Spieler, der überragend ist im Pressing, mit Burkhardt, wenn er fit ist. Sie hat gute Spieler auf den Flügeln. Brown macht sich sehr gut. Mhm. Aber im Aufbau hat sie jetzt nicht die sichersten Spieler. Und vor allem hat sie in der Zentrale keiner, der das Spiel lenkt. Also Götze ist einfach nicht mehr in seinen besten Jahren. Fußballerisch. Und ja, sonst kannst du mir vielleicht mal einen zweiten zentralen Mittelfeldspieler der Eintracht nennen. Also Larsson, klar. Aber Larsson war vor anderthalb Jahren das letzte Mal so gut, dass er mit irgendwelchen größeren Clubs in Verbindung gebracht wurde. Sagen wir vom Dreivierteljahr, aber also ich bin gespannt, ob es funktioniert mit den Ideen, ob das passt, aber ich finde, er hat jetzt in den ersten beiden Spielen auch gezeigt, dass er bereit ist, seine Idee auch anzupassen, den Gegebenheiten. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass er ein bisschen von seiner Idee abweicht auch.
Ja. Naja, er denkt pragmatisch, lösungsorientiert und vor allen Dingen erstmal dem Ziel untergeordnet, die Eintracht ein bisschen auch zu entstressen.
Ja, genau. Entstressen im Kurzen. Und dann ist natürlich auch immer ein wichtiger Aspekt, dass du ein, zwei Spieler so entwickelst, dass sie im Sommer für viel Geld gehen, weil das ist natürlich das Geschäftsmodell Eintracht, das ja auf Defizit erstmal ausgelegt ist. Also es gibt ja durch die hohen Personalkosten erstmal ein Minus, aber das wird ja durch die Transferplusse der vergangenen Jahre und wahrscheinlich auch im Sommer wieder ausgeglichen. Und ich glaube, mit dem Schachzug jetzt Brown in die Mitte zu ziehen, bei dem dann wieder sehr viele Leute sehen, dass er ein sehr, sehr guter Fußballer ist. Das werden sicherlich auch viele Scouts wieder sehen. Hat man schon den Transfer für den Sommer und das ist dann auch bei der Eintracht immer schon mal die halbe Miete neben dem sportlichen Erfolg. Ja. Also,
ja, man fährt da natürlich mehrgleisig, aber trotzdem dieses Entstressen muss sich dann natürlich jetzt auch in den nächsten Wochen etwas fortsetzen. Jetzt gibt es ja die Bewährungsprobe für den ersten richtigen Stresstest am Wochenende gegen Bayern. Oder nimmt man das so ein bisschen aus der Wertung raus? Wie wird das diskutiert?
Ja, also ich werde es mir auch vor Ort anschauen. Ich bin gespannt. Die Eintracht hatte ja auch Spiele, in denen sie gut aussah in München. Aber natürlich mit Umschaltfußball, das wird übrigens interessant zu sehen sein, wie Riera da spielen will. Hoffenheim hatte vor ein paar Wochen, finde ich, da relativ mutig gespielt mit dem Ball auch. Ja. Mal sehen, aber ehrlich gesagt würde ich das in meiner Bewertung jetzt rausnehmen, ob die Eintracht jetzt 2 oder 4-0 verliert, solange sie ja jetzt nicht 7 oder 8-0 verliert. Das Spiel darauf in der Woche daheim gegen Freiburg, Sonntagabend oder Mittag Abend wird sehr, sehr wichtig, weil das der direkte Konkurrent um den 7. Platz gerade ist und das ein Gegner ist, gegen den sich die Eintracht nicht immer leicht tut, gerade zu Hause, aber da wird sehr viel entschieden, was die Stimmung auch fürs Frühjahr angeht. Und wie gesagt, dann gibt es machbare Auswärtsspiele und auch zu Hause gegen Köln und Hamburg kann man zu Hause, denke ich, auch gewinnen, wenn man in der Europa League spielen will. Und ja, also ich blicke eigentlich relativ optimistisch jetzt auf der Januar war auch einfach sehr, sehr schwer. Also im Januar hat die Eintracht Stuttgart gespielt, Dortmund gespielt, Tottenham gespielt, Leverkusen gespielt, Hoffenheim gespielt. Das war für Topmöller diese Woche die ihn sozusagen hat gehen lassen, war sehr schwierig. Jetzt hatte man mit Union und Gladbach auch relativ dankbare Gegner, die beide relativ lang kein Spiel gewonnen haben. Also
das natürlich, klar.
Und so Gegner kommen jetzt eher als diese Brecher.
Daher natürlich ein gutes Programm. Also Bayern würdest du noch nicht so als Stimmungskipper, dass dann gleich wieder alles, was nach Gladbach jetzt positiv gesehen wird, dann wieder ins Gegenteil verkehrt wird, als Kipppunkt sehen?
Nee, ich nehme die Stimmung gerade eher so wahr. Also sie war sehr, sehr hektisch und unruhig in den Wochen vor der Topmöller-Entlassung, also im Dezember auch schon. Rund um das Spiel in Hamburg vor Weihnachten, da war es sehr chaotisch, habe ich es zumindest so wahrgenommen. Und seitdem Riera da ist, der hat, wie gesagt, der hat das Umfeld ein bisschen beruhigt. Ja. Und das war jetzt wichtig, ein Heimspiel gegen auch einen anderen Traditionsclub, mal wieder hochzugewinnen, glaube ich, für das ganze Umfeld und so. Und jetzt, ich meine, wer rechnet ernsthaft mit der Eintracht in München, ne? Also da kann man ja eigentlich nur gewinnen.
Ich wollte gerade sagen, das ist dann aber wieder die Chance, dann die Stimmung noch wieder etwas höher zu halten und gerade mit Schnelligkeit und schnellem Umschaltspiel, da sind die Bayern ja durchaus zu packen. Also traust du Riera zu, da den entsprechenden Plan in der Schublade zu haben?
Wieso nicht? Also man darf auch nicht vergessen, der Eintracht fehlt, in den letzten Wochen fehlen die besten Offensivspieler, ne? Mit Usun und Burkhardt, das sind zwei sehr, sehr gute Offensivspieler in der Bundesliga normalerweise. Wenn Usun fit werden sollte und du stellst davor Amaimouni und Knauf oder Bahoya, da hast du drei sehr gute Konterspieler, sehr trickreiche Konterspieler. Also mit Amaimouni und Maroja vor allem. Also ich, unmöglich ist es nicht, aber dafür muss halt die Abwehr stehen. Und ich sehe, also mein Vertrauen in diese Abwehr ist jetzt nach den zwei Spielen noch nicht so groß gewachsen, dass ich ihr das zutraue. Aber.
Johnny Burkhardt wäre ja möglicherweise dann auch als Joker nochmal wieder zurück, aber Christensen fällt länger aus. Wie schwer wiegt das aus deiner Sicht?
Fällt er länger aus? Ich
Es
dachte, das wäre
war,
nur ein
als ich
Schlag.
mich vorbereitet habe, noch nicht ganz klar, wie lange. Ich habe eben nur gelesen, er wird wohl etwas ausfallen. Wie lange steht noch nicht wirklich fest? Sprunggelenk war das,
Okay.
glaube ich, ne?
Ja, ich hatte jetzt gehört, dass es ein Schlag ist und nicht ganz so lang dauern wird, aber ich
Ja, zumindest für
er
das
ist auf.
Bayern-Spiel wohl keine
Okay,
Option,
ja.
was ich gelesen habe.
Ja, also in so Spielen ist er schon ein wichtiger Spieler, der auf dem Platz ja auch, also der ja auch eine Ausstrahlung hat auf dem Platz, ne? So ein bisschen wie Riera auf der Bank. Andererseits finde ich, muss man bei Theat und Christensen auch ein bisschen schauen. Also in den letzten Monaten hat dieser Mannschaft schon ein Führungsspieler gefehlt. Klar, da war Christensen auch schon verletzt, Theat zeitweise auch. Aber ob das die Spieler sind, die jetzt Trapp oder Rode, die diese Mannschaft wirklich auch in ganz schweren Zeiten führen. Also Christensen und Theat waren letztes Jahr super Führungsspieler und super Abwehrspieler, als vorne zwei Spieler gespielt haben, die jetzt in Liverpool und Manchester City Tore schießen. Aber in diesem Jahr haben sie teilweise, finde ich, auch zu Unruhe beigetragen, indem sie Santos, naja, auf dem Platz schon relativ stark zurechtgewiesen haben, als er vielleicht mal einen Klapser gebraucht hätte. Von daher sehe ich da diese, also ich teile nicht immer die vollumfängliche Begeisterung des Umfelds für diesen Spieler. Ich verstehe, es ist ein Spieler, der sehr gut nach Frankfurt und zur Eintracht passt mit seiner Attitüde, ist ein super Verteidiger, hat ein sehr, sehr wichtiges und gutes Spiel in Freiburg gemacht am letzten Spieltag letztes Jahr, aber dieses Jahr auch nicht alles perfekt. Vieles konzentriert sich auf Koch, vieles konzentriert sich auf Kauer, aber Theat und Christensen sind auch sehr fehleranfällig dieses Jahr gewesen.
Ja, mal gucken, wie Riera das in den Griff kriegen wird. Wenn du zum Abschluss in die Glaskugel guckst, dann musst du diesmal zweimal gucken. Einmal für das Spiel gegen Bayern. Was glaubst du, wie geht's da aus? Das machen wir mal als erste Frage.
Ich sage, ein schönes Kontertor für die Eintracht und 3-4 Bayern-Tor. Sagen wir mal 3-1 Bayern.
Wie viele Elfmeter muss Harry Kane diesmal schießen?
Vielleicht mal keinen. Machen wir Hot Take, er schießt keinen Elfmeter, aber trotzdem 2 Tore. 3-1 Bayern.
Kein Elfmeter für Bayern wäre auch schon mal fast eine sensationelle Meldung. Gefühlt ist da im Moment ja sehr viel, passiert da sehr viel, aber gut,
Das
das
stimmt,
hat
ja.
diverse Gründe. Ja, und darüber hinaus die zweite Glaskugelfrage: Wie nachhaltig glaubst du oder traust du zu, dass Riera bei der Eintracht wirken wird? Wie, du hast eben schon gesagt, positiv bist du, aber wie sieht es da aus?
Also ich denke, die Eintracht schafft es auf Platz 7. Ich glaube, der Abstand zu Platz 6 und Platz 5, auch wenn sie am letzten Spieltag zu Hause gegen Stuttgart spielt, aber Stuttgart ist jetzt schon weit weg. Ich glaube, Platz 7 wird es und da muss man sehen, wofür das reicht. Europa League wäre sicherlich super. Conference League war jetzt letztes Mal nicht so berauschend. Die Erfahrung wäre für den Verein trotzdem wichtig, um auch das Ziel zu erreichen. Und dann wird es im Sommer spannend zu sehen sein, ob sich der Verein strukturell auch der Spielweise des Trainers anpasst. Also in seinen Transfers oder Kali Mwendo zum Beispiel ist ja auch nicht unbedingt ein Ballbesitzstürmer. Also ich muss ihn auch noch ein paar Mal öfter sehen, um ihn wirklich einschätzen zu können. Aber Wahi zum Beispiel wäre ja auch ein klassischer Konterstürmer. Also da wird einfach spannend zu sehen sein, ob Riera dann schon das Standing genießt, dass man Spieler wegen ihm verpflichtet und sagt, den nehmen wir, oder ob man nicht guckt. Also weißt du, wie ich meine? Also das wird, glaube ich, dann einfach ein wichtiger Moment sein für ihn in
Das hängt
Frankfurt.
natürlich dann vom Erreichen von Platz 7 wahrscheinlich ab. Wenn er es nicht
Ja.
erreichen sollte, würde man wahrscheinlich weniger auf ihn eingehen, oder? Gerade erst recht, weil jetzt mit dem Kader, den er jetzt hat, ist ja vielleicht dann
Ja,
auch nicht so viel zu holen.
das stimmt. Das stimmt. Das wird spannend zu sehen. Es kommt darauf an, wie er jetzt sich in der Bundesliga etabliert, ob er auch einfach dann dieses Standing schon genießt, ob er dann ein Trainer ist, von dem man denkt, in ein, zwei Jahren trainiert er vielleicht einen größeren Club in England, oder ob er ein Trainer ist, von dem man denkt, der ist bei der Eintracht schon ganz gut aufgehoben.
Also,
Die Eintracht hatte ja in den letzten Jahren immer recht starke Trainer. Also Glasner, Hütter, Kovac. Ob er so einer wird oder ob er nicht eher in der öffentlichen Wahrnehmung manchmal ein bisschen hinter den Vereinsgranden Rösche und Hellmann dahinter steht, so wie es Toffmüller getan hat. Also,
wäre das nicht vielleicht auch
genau.
ganz gut für langfristiges Arbeiten in Frankfurt? Weil wenn die vor die oder wenn er vor die von dir genannten Großkopferten kommt, dann würde er ja sehr im Schaufenster stehen und dann könnte er natürlich auch ganz schnell dann wieder weg sein. Wie zum Beispiel
Ja.
stand jetzt damals Niko Kovac.
Ja, dann ist es so, aber das würde ja dafür sprechen, dass er sehr
Ja,
erfolgreich
das
ist.
stimmt.
Und ich fände das gar nicht. Ich meine, die Eintracht hat ja gezeigt, dass sie gute neue Trainer finden kann. Also, Wasche hat ja jetzt auch wieder überrascht, ne? Man hätte
Ja.
auch Rose nehmen können oder weiß ich nicht. Also vermutlich hätte man ihn überzeugen können. Und so kommt ein Trainer, den ich nicht kannte. Ich weiß nicht, ob du ihn kannst. Die meisten kannten
Nee.
ihn, glaube ich, nicht. Und also da hätte ich jetzt keine. Das wäre, glaube ich, eher gut für die Eintracht, mal wieder so einen zu haben, ehrlich gesagt.
Zumindest nicht so gekannt, dass ich gesagt hätte, klar, den muss man holen, sondern Namen vielleicht mal gelesen, aber auch ganz schnell wieder vergessen, weil
Ja.
erste slowenische Liga ist jetzt auch nicht so mein täglicher Beritt.
Ja, meiner auch nicht, ehrlich gesagt.
Aber dafür ist natürlich Markus Krösche da, sowas im Blick zu haben. Und wenn er damit auch Erfolg hat, das wäre natürlich für sein Standing dann beim Verein wahrscheinlich auch gut, dass er ein bisschen angekratzt ist, auch im Verein
Ja,
selbst.
weiß ich nicht. Krösche ist schon, jetzt nicht sagen unantastbar, aber er hat schon, also natürlich hat er so ein bisschen, Hellmann hat auf der Jahreshauptversammlung gesagt, nicht jeder Transfer war ein Treffer. Also ist jetzt nicht der genaue O-Ton, aber so ungefähr. Aber ich mir gerade eben nochmal die Zahlen angeschaut. Also in den letzten 5 Jahren hat in Deutschland seitdem, also Krösche ist seit 5 Jahren da oder seit 4,5, hat kein deutscher Club mehr Transferplus erwirtschaftet. Und in Europa nur Lille und Monaco. Also es ist schon eine Erfolgsgeschichte und die kann auch mal 1, 2, 3 schlechte Transferperioden vertragen, nachdem er Ekitike, Mamouche, Muani und so weiter teuer verkauft hat. Also ich glaube, selbst wenn Riera nicht passt, dann ist Krösche immer noch der große, große Mann in Frankfurt sozusagen. Ja.
Zumindest aber die Sofortmaßnahmen von Riera haben erstmal gegriffen. Die defensive Basis gegen Gladbach war dann erstmal wieder da. Die Prinzipien haben gegriffen. Mutige Rollenzuspielungen hat er auch dann gemacht. Also wir warten es mal ab, werden sicherlich in den nächsten Wochen noch weiter über die Eintracht sprechen, auch hier im Fever Pitch Podcast. Konrad, ich danke dir, dass du da warst heute.
Ich danke dir auch, Malte. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.